Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Ja, ich habe mir das so vorgestellt, wie schmerzhaft es wahrscheinlich muss sein, wenn man den Brustkorb muss öffnen muss. Und es hat mir das Herz zerbrochen. Und auch die ganze Schwangerschaft, die sich gut hat angefühlt hat, hat plötzlich so angefangen zu wanken. Und ich habe gedacht, ja, warum muss das sein?
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Medien Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.
Noemi Walz wächst in einem Hotel- und Gastrobetrieb hoch oben im Berner Oberland auf. Als Kind war sie sehr schüch, hat das aber durch prägende Erlebnisse weit weg von den Heimen ablegen. Hat immer mehr Selbstvertrauen gefunden. Und als junge Frau heiratet sie ganz unkonventionell während der Corona-Pandemie und hat schon dort gelernt, ihre Vorstellungen über Bord zu schiessen. Und auch, als sie schwanger geworden ist, hat sie sich von ihren Wünschen verabschieden müssen. Es ist ein komplexer Herzfehler bei ihrem Baby festgestellt worden. In dieser Zeit haben wir zusammen im gleichen Haus gewohnt. Ich habe das hautnah miterlebt. Ich und Noemi, wir kennen uns. Und heute erzählt sie uns allen von ihren grössten Herausforderungen und wie sie eine Sicht auf das Gute und das Mögliche hat entwickeln und mit unsicheren Situationen hat gelernt umzugehen. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Schön, dass du mitlässt bei unserem Gespräch.
Herzlich willkommen, Noemi Walz. An unserem Küchentisch. Du bist hier schon öfters gehockt. Du hast hier gewohnt, in unserem Haus, bis vor?
Bis im Januar.
Ja, bis vor ein paar Monaten.
Mhm.
Und du kommst jetzt gerade direkt aus dem Spital, gell?
Genau.
Hast du ein bisschen anstrengende Tage hinter dir? Was ist passiert?
Anfangs diese Woche hat Eliel angefangen zu erbrechen. Also es war eigentlich ein super schöner Tag gewesen, und er hat angefangen zu erbrechen.
Eliel ist dein Sohn, der jährig ist.
Genau. Mhm. Und hat nachher über Nacht Fieber gemacht. Und wenn er eben Fieber hat, dann müssen wir zum Kinderarzt oder eben in die Insel, weil er einen angeborenen komplexen Herzfehler hat.
Mhm.
Und dann muss man immer recht schnell handeln, um herauszufinden, was ist es, mhm, weil es schnell schwierige Komplikationen kann geben kann, die halt nachher, ja, lebensbedrohlich werden können.
Wie geht es dir? Jetzt hocken?
Jetzt ist es ja rausgekommen, dass das nur ein kleiner Infekt war. Und von dem her bin ich erleichtert. Mhm. Und es geht mir gut. Und ich habe Freude, können wir dann heimgehen.
Mhm. Mega schön, dass du hier bist und dass wir ein bisschen über dein Leben reden können. Ein Teil davon ist eben sicher der Herzfehler von deinem einjährigen Bub, der ja, ein einschneidendes Erlebnis ist in deinem Leben, wo wir ein bisschen darüber reden, wie das gekommen ist, was du dort erlebt hast, wie das dich verändert hat. Aber wir wollen jetzt zuerst ein bisschen dich lernen kennen, ein bisschen zurück, mhm, in deine Kindheit. Du bist im Berner Oberland aufgewachsen, auf der Meielisalb. Erzähl, was ist die Meielisalb?
Die Meielisalb ist ein Restaurant und ein Hotel.
Mhm.
Der Slogan ist so ein bisschen Begegnung mit Aussicht. Und ich glaube, jeder, der schon mal dort war, weiss, warum das so ist. Es hat einen wunderschönen Ausblick über den Thunersee. Und ich bin mit 4 dort hergezügelt. Und es ist eigentlich auch so ein bisschen das Aufwachsen, was ich mich daran erinnern kann.
Mhm. Also deine Eltern führen den Betrieb,
genau,
den Hotelbetrieb,
ja,
mit Restaurant. Es ist wirklich eine atemberaubende Aussicht. Wie ist es als Kind, mit jedem Morgen aufzuwachen mit so einer Aussicht? Hast du das bewusst wahrgenommen oder ist es echt so normal für dich?
Also für mich ist es sehr normal. Ich kann mich erinnern an mehrere Abende, wo meine Eltern haben gerufen, Noemi, oder unseren allen Geschwistern, kommen in die Stube schauen. Es ist ein wunderschöner Sonnenuntergang. Und ich habe einfach gesagt, nein, ich komme nicht, weil es gibt jeden Abend so einen Untergang, es ist jeden Abend schön. Es ist wie nichts Spezielles.
Mhm. Wie ist es heute? Nimmst du es heute anders wahr?
Heute nehme ich das natürlich ganz anders wahr, wo ich weiss, dass es nicht normal ist, so einen Ausblick zu haben.
Mhm.
Und auch so in einem eigentlich kleinen Paradies aufzuwachsen. Wir konnten als Kind immer rausgehen spielen. gehen Bach stauen oder in den Wald und haben ja, dafür einfach nur müssen aus dem Haus rauslaufen.
Mhm. Du sagst mir eben, du hast Geschwisterte.
Genau,
ich habe drei Geschwisterte.
Mhm. Zwei Brüder und eine Schwester.
Mhm. Und das heisst aber auch, dass ihr viel zusammen unterwegs waren, oder? Ihr seid ja auch ein bisschen abgelegen dort oben.
Genau.
Man hat ja mega müssen den Hügel hochgehen, um zu euch zu kommen. Mhm. Hat das geheissen, auch ein bisschen eine einsame Kindheit, oder wie hast du das erlebt?
Also ich habe das Gefühl, wir haben immer viel können zusammenspielen. Es ist aber auch etwas, was mich sehr herausgefordert hat und irgendwie auch geprägt, dass wir nach der Schule nicht einfach so können auf einem Fußballplatz noch spielen oder einfach am Abend nach und nach noch mit Kollegen rausgehen. Das hat es wie für mich nicht gegeben.
Mhm.
Wir durften aber schon abmachen, aber am 5 Uhr waren wir wie bei unserem Sammelpunkt und sind auch dort von den Eltern abgeholt worden. Und am Abend eben sind wir auch daheim gewesen.
Und ich bin genau so aufgewachsen, also auf dem Hügel. Und es war echt klar, so ab einer gewissen Uhrzeit bist du echt daheim, oder?
Genau. Und ich habe immer so gedacht, am liebsten würde ich in einem Block wohnen, mhm, wo man am Abend noch ein bisschen raus spielen kann.
Und die Vorstellung, nicht mehr können gehen lüten. Und da ist irgendwie ein Freund dort oder
genau,
eine Freundin. Das war ja so eine Traumvorstellung gewesen, oder?
Genau.
Mhm. Wie hast du es erlebt, dass in einem Gastrobetrieb aufzuwachsen? Was hast du für Erinnerungen so an euren Alltag?
Etwas, was ich schön habe gefunden, ist, dass mein Vater bei jeder Mahlzeit ist dabei war. Also vielleicht nicht beim Morgen, aber zum Mittag ist er immer essen und zum Nacht ist er auch immer essen. Und also meine Eltern waren immer da.
Mhm.
Und das sehe ich als eine mega Bereicherung an.
Mhm.
Wir haben auch ein bisschen mitgeholfen und in der Lehre hat man mir immer gesagt, ja, eben, man merkt, du hast schon ein bisschen müssen mithelfen. Das habe ich nicht immer so toll gefunden, aber wir haben aber auch ein bisschen einen Deal gehabt, dass ich auf die zwei jüngeren Geschwister aufpassen kann. Und dann hat es eigentlich auch für mich so gestimmt, dass ich ein bisschen mit ihnen habe gespielt und das Mami vielleicht ein bisschen mitgeholfen
hat. Mhm. Also ich habe eine gute Freundin, die in einem Gastbetrieb aufgewachsen ist. Meine Mutter ist in einem Gastbetrieb aufgewachsen. Und was ich so ein bisschen weiss, ist, dass das Privatleben und das Arbeitsleben ja sehr verschwimmt.
Mhm.
Hast du das auch so erlebt?
Also wir hatten ja eine Wohnung in diesem Hotel innen, oder die gibt es immer noch.
Mhm.
Und es war wie klar, die Gäste dürfen nicht in die Wohnung.
Mhm.
Und das war ein extremer Rückzugsort für uns. Und wir haben auch eben Mahlzeiten haben wir nicht im Hotel gegessen, sondern so wie im Privaten in der Familie. Und mir ist es als Kind nicht mega aufgefallen, sicher auch bedingt, dass meine Mami eben nur so in wirklich hektischen Tagen hat sich ein bisschen mitgeholfen, aber normalerweise war sie wirklich einfach daheim gewesen.
Mhm. Also ihr habt wirklich der so ein abgekapseltes Nest genau für euch als Familie.
Ja, genau.
Ja. Was bist du für ein Mädchen gewesen? Wie würdest du dich beschreiben?
Ich würde sagen, ich habe sicher gerne Sachen entdeckt. Ich habe auch gerne abgemacht. Das war für mich sehr wichtig gewesen. Und gleichzeitig weiss ich auch, ich war sehr scheu gewesen. Ich weiss auch nicht genau, wieso. Vielleicht war es gewesen, weil halt auch immer die Gäste da waren. Aber ich war sehr scheu gewesen. Und es ist mir auch zum Teil zurückgemeldet worden, dass Leute vielleicht nicht so gerne Zeit mit mir verbringen, weil sie nicht wussten, was mit mir reden.
Mhm. Also schon wenn ich geredet und wenn ich ausdrückt.
Ich denke, in meiner Komfortzone war das nicht so gewesen. Habe ich sicher eben viel geredet und irgendwie können, also Spass hat man mit mir können haben. Aber wenn ich mir nicht so ganz sicher war mit den Leuten, habe ich einfach nichts gesagt. Genau.
Mhm. Das hat sich nachher verändert, so als Teenager, Jugendliche. Du hast nachher die Ausbildung gemacht zur Floristin und bist nachher aber ins Ausland, auf Australien.
Mhm.
Du hast dann DTS gemacht. Kannst du uns sagen, was ist das genau?
Also das ist eine Jüngerschaftsschule, da tut man zuerst 3 Monate, lernt man eigentlich Gott kennen und nachher macht man noch einen Einsatz irgendwo in einem anderen Land, was sie es vielleicht nicht so gut haben wie bei uns.
Wie bist du auf das gekommen? Also Gott kennenlernen, ist das für dich ein Thema gewesen, schon in der Kindheit?
Also für eine DTS habe ich mich entschieden, weil mein Bruder hat eben auch eine DTS gemacht und ich habe in dieser Zeit extrem gemerkt, wie sich sein Leben hat verändert. wie er einfach plötzlich so ein Feuer für den Glauben hat gehabt und ich für mich habe für mich entschieden, dass ich das auch will. Und deswegen ist es für mich klar gewesen, dass ich nach der Lehre eben so eine DTS mache.
Mhm.
Ich bin christlich aufgewachsen und der Glaube war schon immer wie ein Thema in unserer Familie. Aber dann so selber wirklich Gott erfahren, hat bei mir sehr, also ja, so zu hören, wie Leute auch in den Finanzen zum Beispiel auf Gott vertrauen und eben nicht gehen arbeiten, ja, hat, ist so ein bisschen mindblowing gewesen für mich.
Mhm. Du hast gesagt, die Brüche hat so ein Feuer für den Glauben bekommen. Was, mhm. Kannst du das noch ein bisschen beschreiben? Was meinst du mit dem, mit einem Feuer für den Glauben?
Also, wir haben es wirklich immer gut gehabt als Geschwister. Aber wir haben auch viel gestritten. Und plötzlich war mein Bruder vielleicht nicht mehr gereizt gewesen, oder hat eine Liebe entwickelt für die ich sehr gespürt habe als seine Schwester. Und das hat weiter mit zusammengehangen, eigentlich mit dieser Liebe, die Gott auch, wo er hat dürfen erfahren von Gott für ihn. Ja, das, eben, ich habe einfach lebensverändernde Sachen in seinem Leben mhm. wahrgenommen.
Mhm.
Und das hat wie einen Zusammenhang gehabt mit Gott. Ja.
Und du hast es nicht auch wollen?
Ich wollte es auch wollen, genau.
Du bist auch für einen Auslandaufenthalt bist auf Australien gegangen.
Genau.
Was hast du dort erlebt?
Es war für mich so eine Zeit, in der ich einfach gemerkt habe, dass keine Erwartungen an mich gestellt werden, wo ich frei kann entscheiden kann, was ich will. Und wo ich in ein ganz neues Umfeld bekomme, wo ich wie gemerkt habe, ich kann mir ein eigenes Umfeld aufbauen. Ich kann neue Freundschaften starten. In der DTS da wohnt man ja sehr nah zusammen. Wir haben uns vielleicht mit 10 Leuten ein Zimmer geteilt. Und da, ja, es ist wirklich auch wieder so ein familiärer Zusammenhalt entstanden, wo man hat können die Höchst und Tiefs vom Leben miteinander teilen. Und das war für mich irgendwie extrem auferbauend gewesen. Und ich musste aus meiner Komfortzone rauskommen. Am Anfang war schon noch ein bisschen Sprachbarriere gewesen, aber es hat sich alles gelegt. Und ja, also das Scheuchsein ist wie plötzlich gar kein Thema mehr gewesen.
Mhm. Und du bist dann zurückgekommen in die Schweiz und hast das mitgenommen. Ist das Scheuchsein? Hast du das irgendwie können ablegen? Hast du so einen zurück in die Schweiz genommen?
Es ist natürlich herausfordernd gewesen, weil wenn man wieder so in die alten Muster oder die alten Trotte zurückkommt, kann man auch wieder so, ja, oder es sind vielleicht auch Leute, die wie halt mich als Scheuche Noemi haben kennt und weiterhin denken, ja, sie ist einfach scheuch.
Mhm.
Aber ja, es ist natürlich ein Prozess gewesen, wo ich jetzt aber denke, würde die Leute, die mich kennen, nicht mehr über mich sagen, dass ich scheuch bin, genau.
Mhm.
Von dem her, ja, es hat sich schon in dieser die Zeit war sehr prägend für mich.
Mhm. Du bist zurückgekommen in die Schweiz, du hast wieder als Floristin gearbeitet.
Mhm.
Hast du aber gleichzeitig auch gewusst, ich will noch etwas anderes machen? Und hast dich so ein bisschen von Gedanken machen, okay, was will ich mit meinem Leben noch machen? Kannst du uns ein bisschen auf diesen Prozess mitnehmen, oder der durchgegangen bist?
Genau, ich habe gewusst, ich möchte noch eine andere Ausbildung machen als eben Floristin. Und ich habe dann aber gleich wie einen Job angenommen, 80%. Und mein Ziel war aber eigentlich auch, herauszufinden, was möchte ich denn noch machen.
Mhm.
Und bin ich ein bisschen schnuppern, so ein bisschen im sozialen Bereich und in der Pflege. Und habe aber wie so, irgendwie so gemerkt, ja, das ist nicht unbedingt. Ich würde es wie machen, aber einfach, damit ich mehr Geld verdiene.
Mhm.
Und ich hatte dann ein Gespräch mit einem Pastor und er hat mich gefragt, wo möchtest du stehen in 5 Jahren? Und für mich war klar, ich möchte gerne in der Jugendarbeit tätig sein, im kirchlichen Setting. Und da hat er mir vorgeschlagen, ja, wie wäre es denn mit Theologie studieren? Und für mich war es aber ja, eine riesige Herausforderung. Oder auch, es hat mir mega viel Mut gebraucht, das zu sagen. Ja, ich möchte gerne in diesen Bereich investieren und Gott besser kennenlernen und ja, auch lernen, wie kann ich das weitergeben.
Wieso hat es den Mut gebraucht?
Das hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Bild zusammengehangen, wo man mir hat gegeben, dass ich vielleicht eben eher eine ruhige Person bin und das vielleicht nicht so gut mit einem Pastor oder ja, mit einer Person, die ein bisschen im Fokus steht, zusammenpasst.
Mhm. Wie hast du das Studium dann erlebt? Das war, glaube ich, aber auch recht eine mühsame Zeit gewesen, gell?
Genau. Ich bin nicht so gut in der Rechtschreibung und Texte schreiben, das ist jetzt gar nicht meine Stärke. Und bei diesem Studium hat man auch ganz viel müssen, immer jede Arbeit abgeben, schriftlich. Mhm. Und ich habe auch gerne so die Informationen zusammengesammelt, aber das nachher schriftlich aufschreiben, das hat mich so herausgefordert. Ich habe auch jede Arbeit jemandem müssen abgeben, um durchzulesen. Und es braucht ja auch immer Zeit. Und die haben wir wie nicht gehabt. Und darum, es hat mich extrem gestresst, die Zeit.
Mhm. Und wie hast du es geschafft? Was hat dir geholfen, dort dran zu bleiben?
Ich bin am Anfang hatte ich ganz viele Krisen. Fast wie jeder Arbeit. Etwas, was mir geholfen hat, waren meine Mitstudenten, die mich auch immer wieder ermutigt und aufgebaut. Und mit der Zeit habe ich nachher auch mich bei dir hergehockt und habe auch Gott gefragt, warum soll ich die Arbeit schreiben? Und dann hat er mich eigentlich immer ermutigt, zum Durchhalten und eben für mich wirklich die Zeit zu nehmen, für die Texte zu schreiben, auch wenn es länger geht als bei meinen Mitstudenten.
Mhm. Also so wie das Ziel wirklich vor Augen.
Genau.
Also warum mache ich das, was ich mache? Ja. Das hat geholfen.
Mhm. Sehr, ja.
Du hast ja auch einen Freund gehabt dann schon, gell?
Genau, ja.
Der Stefan, der heute dein Mann ist.
Ja.
Wie hast du ihn lernen können?
Also, etwas auch Positives am Aufwachsen im Hotel war, dass in den Sommerferien sind immer ganz viele Familien gekommen mit Kindern. Und wir haben mit diesen Familien, mit diesen Kindern haben wir immer zusammen gespielt. Und Stefan, seine Familie, ist so eine Familie, die halt regelt, also jedes Jahr in den Sommerferien, sie waren 1 bis 2 Wochen da gewesen. Und ich habe Stefan eigentlich schon immer eine coole Person gefunden. Sie waren so ein bisschen meine Lieblingsfamilie, die Alba kam. Und dann waren sie viel draußen und haben Tanzapfelschlacht gespielt. Oder sie gehen Bachstollen.
Mhm. Ja. So hast du ihn also schon ein klein auf Lehre kennen.
Genau. Ja.
Und dann hat sie so, hast du gemerkt, ah, das ist vielleicht gar nicht nur mal der Bub, der jeden Sommer zu uns in die Ferien kommt, sondern da könnte noch mehr sein.
Einmal, also nachdem ich wieder zurück war von Australien und der Stefan war in Neuseeland, sie waren wieder plötzlich da und ich habe ihn gesehen und wie ich habe ihn angeschaut und dachte, wow, so ein schöner Mann, genau.
Mhm.
Und dann haben wir eben austauscht über die Zeit in Neuseeland und in Australien und ich jeden Abend bis in die Nacht noch zusammen Zeit verbracht und ich habe dann gedacht, ja, wenn er im Berner Oberland wohnen würde, dann würde ich ihn gerne besser kennenlernen.
Mhm.
Aber zu dieser Zeit hat er eben in Stuttgart gewohnt und dann habe ich gedacht, ja, nein, also für eine Beziehung möchte ich lieber nicht.
Mhm. Aber?
Aber es hat dann trotzdem nachher irgendwie ja, eben die Freundschaft vertäuft, genau. Und so ist nachher
doch eine Fanbeziehung daraus
geworden. Ja, genau.
Okay.
Ja. Nachher haben wir uns alle in Basel getroffen, weil das ja wie die Mitte ist von Leissigen und Stuttgart. Und das war sehr eine coole Zeit, ihn wieso besser kennenzulernen und gleichzeitig auch herausfordernd. Weil wenn man sich nur am Wochenende sieht, dann ist wie das so eine mega spezielle Zeit.
Mhm.
Aber geht mehrere Tage nacheinander. Und dann sieht man sich unter der Woche gerade nicht mehr. Und ja, ist dann nicht so der Alltag miteinander verbringen.
Mhm.
Und darum ist nachher glücklicherweise der Stefan nach 2 Jahren für eine Beziehung auf die Uni gezügelt.
Und das, der Austausch über Neuseeland, über Australien und so, das hat ja, ist etwas, was euch verbindet, oder? Die Faszination für Reisen, Abenteuer zu erleben, an neue Orte zu gehen. Was bedeutet euch das? Oder warum ist es dir so wichtig?
Ich habe gerne Abenteuer, genau. Ich erlebe gerne etwas. Und ja, ich glaube, wir tun immer noch gerne Sachen entdecken. Neue Orte, neue Städte, neue Natur. Es gibt mir immer noch so das Gefühl von Freiheit. Und eben Ferien sind für mich eine Zeit, wo man eben keine Termine hat und sich am Morgen überlegen kann, was mache ich heute. Und so in einem geregelten Alltag ist halt die Spontanität manchmal herausfordernd.
Mhm.
Ich glaube, das kennen wahrscheinlich alle, wenn der Terminkalender voll ist, hat man nicht mehr so spontane Möglichkeiten.
Mhm.
Und das ist halt in den Ferien anders.
Mhm. Ist es für dich auch einfach so wie eine Zeit für Freiheit,
ja,
so, wo du dich wie kannst frei machen von, eben, von allen Erwartungen, von allen Vorstellungen, von allen Zwängen?
Genau. Ich tue sehr gerne das Handy abstellen.
Mhm.
Ja. Für euch Zeit zu geniessen.
Bist du eigentlich ein freiheitsliebender Mensch?
Sehr, ja.
Mhm. Ihr habt dann geheiratet, es war gerade Corona, als ihr geheiratet habt. Und das hat auch ein bisschen Flexibilität gebraucht. Gell?
Genau.
Ihr habt dann auch ein spezielles Fest gemacht. Mhm. Wie habt ihr gefeiert?
Wir haben auf der Meierlis-Alp einfach zum Glück ja so viel Platz. Und zu diesem Zeitpunkt hat man eine religiöse Veranstaltung machen mit 50 Personen. Aber nachher nicht sich wie noch etwas zusammen essen oder so. Und wir haben nachher einfach 15er Gruppen gemacht und sind dann einfach von Gruppe zu Gruppe und die waren so rund um das Haus verteilt gewesen. Und ja, das habe ich sehr gut erlebt, weil wir einfach konnten die einzelnen Gäste wahrnehmen und mit ihnen austauschen und wirklich ein bisschen zusammen reden. Und dann sind wir halt dann weitergegangen zu der nächsten Gruppe und die Leute durften dann wieder heimgehen. Und wir haben auch sehr gute Rückmeldungen bekommen, weil eben die Leute uns so wahrnehmen konnten.
Mhm. Wie war das für dich, die Corona-Zeit? Was hast du für Erinnerungen?
Also für mich ist natürlich eine kleine Welt zusammengebrochen, weil eben auch vom Hotel her, wo ich aufgewachsen bin, haben wir ja jeden Samstag eine Hochzeit gegeben und es waren immer grosse Gesellschaften gewesen und wir haben auch immer ein bisschen geschaut, was ist jetzt da für eine Brut, die da kommt. Und deswegen wollte ich auch gerne so eine schöne Brut sein, die mit einer grossen Gesellschaft unterwegs ist. Und als ich angefangen habe zu merken, dass das wahrscheinlich bei mir nicht so stattfinden kann, wie ich mir das vorstelle, habe ich mich sehr müssen auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist bei der Hochzeit. Also nicht, dass ich mich schön mache für die Leute, die da kommen, sondern dass ich mich eben schön mache für den Stefan. Und für den Bund vor Gott zu schließen, dass das das Essentielle ist von der Hochzeit und nicht das Drumherum.
Mhm.
Genau, das war für mich ein Megaprozess, der mit vielen Tränen verbunden war, mit viel Loslassen, mit den Vorstellungen, die ich mir gemacht habe, über meine Hochzeit einfach loszulassen. Und ja, einen kleinen Traum eben wie loszulassen von dieser grossen Hochzeit. Aber es war ein schöner Prozess, wo eben schlussendlich etwas auch Schönes ist entstanden daraus, auch wenn es eben anders war, als ich es mir auch vorgestellt
habe. Mhm. Und jetzt rückblickend findest du eigentlich, eben, ihr habt Gäste eigentlich viel bewusster wahrnehmen.
Genau. Und wir haben nie irgendwie das Gefühl gehabt, wir haben etwas verpasst.
Mhm.
Schon von Anfang an, als der Tag durch war, haben wir gewusst, wir haben einfach nichts verpasst. Es war einfach gut, so wie es war.
Mhm.
Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Dann hat der Alltag angefangen für euch als geheiratetes Pärli. Ihr habt in dieser Zeit auch angefangen, du hast Jugendarbeit geschafft,
genau.
Du hast dein Studium abgeschlossen, hast angefangen in Jugendarbeit von einer Gemeinde zu arbeiten. Und da hat der Stefan dich auch unterstützt, ihr habt das dann zusammen auch angefangen zu machen. Kannst du uns dort ein bisschen mitnehmen? Ich glaube, das war auch noch so eine Herausforderung, die ihr mit zusammen angepackt habt als Paar, die euch sehr geprägt hat, oder?
Es war natürlich so, dass nach der Corona-Zeit ist halt, ja, ist bei vielen Gemeinden ja ein bisschen schwierig gewesen, sich wieder zu treffen. Und auch viele Eltern von den Teens waren ja verunsichert gewesen. Ja, ist denn unser Programm sicher, dass sie sich nicht mit Covid anstecken? Und das ist ja irgendwie herausfordernd gewesen mit den ganzen, irgendwie neu müssen die Richtlinien zu beachten. Und dann eben hat die Gemeinde auch ein grosses Einzugsgebiet und sie haben sich längere Zeit nicht gesehen und sie waren sich selber auch ein bisschen fremd gewesen, die Teens oder Jugendlichen. Und ja, es hat einfach nicht so gestartet, wie man sich das vorstellt oder wie man sich das wünscht, dass alle da kommen und so hören, viel Freude haben am Programm, sondern es war wirklich eher hartzig gewesen. Mhm. Und meine Stärke ist eher eben so ein bisschen das Organisatorische. Und Stefan, seine Stärke ist sehr so das Präsente. Wenn er irgendwo ist, kann er auch die Leute sehr gut packen. Und so haben wir uns in unseren Stärken sehr ergänzt. Mhm. Also es war cool gewesen, so miteinander können junge Leute zu prägen. Genau. Mhm.
Warum ist das dir wichtig? Warum hast du so ein Herz für Jugendliche?
Ich glaube, einerseits, weil ich selber auch Leiter hatte, wo ich mehr gesehen und eben möglich gemacht haben, einen Ort zu kreieren, wo sich junge Menschen treffen können. Mhm. Und andererseits, weil in der DTS habe ich wie gemerkt, was lebendiger Glaube kann für eine Ressource sein im Leben. Und das war etwas, als ich zurückgekommen bin, als ich so gesagt habe, das möchte ich auch gerne weitergeben. Mhm. So der lebendige Glaube, wo man Jesus als Freund haben kann, mhm, wo immer bei einem ist und unterstützt, ermutigt, aber wo man auch einfach so wahnsinnig viel Spass kann mit ihm zusammen haben.
Wie meinst du das? Wie kannst du Spass haben mit
Ja, Jesus? Einfach, es gibt mir sehr viel Lebensenergie, wenn ich sehe, dass zum Beispiel jemand entmutigend ist und nachher hört er irgendwie Gottes Stimme und hat wie ein Erlebnis dürfen haben mit Gott.
Mhm.
Ja.
Das gibt dir Freude.
Das gibt mir sehr viel Freude, ja.
Mhm.
Und ich glaube, also das gibt ja nicht nur mir Freude, sondern auch der Person, die das erlebt.
Und erlebst du das auch? Also erlebst du das, eben die Glauben auch so, dass du Gottes Stimme hörst und dass er in dein Leben hineinredet?
Ja, jetzt eben zum Beispiel gibt die Woche, wo wir ja im Spital waren, bin ich auch einmal durch die Stadt gelaufen und habe gedacht, ja, Gott, warum müssen wir jetzt wegen einem Infekt im Spital sein? Das ist so umständlich und unangenehm, im Spital zu sein. Warum? Ja, und ich fühle mich alleine. Und nachher habe ich wie gesagt, ja, aber Jesus, wie siehst du mich jetzt in dieser Situation? Oder wie siehst du den Eliel? Und nachher hat er mir ein Bild geschenkt, wo ich wie gesehen habe, dass der Eliel wie in der Mitte ist. Und Stefan und ich als seine engsten Bezugspersonen tragen ihn. Aber auch ganz viele andere Leute, Grosseltern, unsere Geschwister, die tragen ihn auch und auch Freunde und das medizinische Personal tragen ihn auch und solche Sachen sind auch für mich so ermutigend und so höre ich sozusagen seine Stimme.
Und das Bild, das ist wie ein innerliches Bild.
Genau, ja. So wie ich bin durch die Straße gelaufen und plötzlich ist das wie in meinen Gedanken, mhm, ach, habe ich das wie gesehen.
Mhm. Und das ist für dich die Stimme von Gott auch.
Genau, ja.
Ja, die ermutigt so.
Ja. Und das ist halt einfach etwas, was ich mir wünsche, dass ja jeder so Ermutigungen darf erleben im Alltag.
Mhm. Du bist ja auch schwanger geworden jetzt, mhm, in dieser Zeit, wo nachher die Jugendgruppe oder die Jugendarbeit so gewachsen ist, mhm, Dynamik gewonnen hat. Ist immer klar gewesen, dass ihr Kinder wollt und dass ihr wollt Familie gründen zusammen?
Ja, das war immer klar gewesen. Das ja, ist ein Traum. Genau. Mhm. Wir haben immer gesagt, wenn Gott uns ein Kind schenkt, dann freuen wir uns mega und wollen das wie aus seiner Hand, aus seinen Händen annehmen. Genau.
Und es ist ja auch wirklich mega schnell, mhm, gelaufen, oder? Du bist, mhm, sehr schnell schwanger geworden. Mhm. Dann, oder ich hätte aufgetan für die Idee, die Schwangerschaft ist mega gut verlaufen.
Genau. Ich war mega gerne schwanger und habe mich sehr gefreut, dass wir ein Kind bekommen. Und ich habe für mich gewusst, ja, ich bin gesund, Stefan ist gesund, unsere Eltern sind gesund.
Mhm.
wir haben nicht daran gedacht, dass etwas nicht gut könnte sein. Ich habe mich immer mega gut gefühlt. Ich war gerne schwanger gewesen und wir sind nachher für die 20-Wochen-Kontrolle zum Frauenarzt gegangen und haben ihm gesagt, ja, wir wollen eine Hausgeburt. Und er hat uns so ein bisschen aufgeklärt, was es da dazu für Sachen braucht, also eben, wie es am Kind muss gehen. Und wir haben gesagt, ja, das sei gut. Und nachher hat er den Ultraschall gemacht.
Und vielleicht auch noch wichtig zu wissen, eben so ein bisschen um die 20. Schwangerschaftswoche macht man meistens so einen grösseren Ultraschall, wo man alle Organe anschaut, ob das alles gesund wächst und gedeiht. Und in dieser Untersuchung sind wir lieber stecken, sorry, genau. Wenn man schon
erklären. Und ich war dort so und er schaut da und es ist recht lang gegangen. Und er sagt, ja, es ist, also er hat jetzt alle Organe angeschaut, einfach das Herz müssen wir nochmal anschauen. Und da ist mir jetzt schon so in den Kopf geschossen, okay, ein Herzfehler, das ist nicht so schlimm, weil ich habe auch eine Freundin, die einen Herzfehler hat und dort ganz ein gutes Leben. Und was er uns aber nachher ein bisschen genauer hat aufgeklärt, was beim Eliel eventuell nicht gut ist, ist wieder eine grosse Welt zusammengebrochen. Und eben, wir haben gar nicht damit gerechnet. Und ich habe Tränen bekommen. Und
was war denn diese Diagnose genau gewesen? Oder was hat er euch gesagt, was mit dem Herz nicht stimmt?
Er hat gesagt, das Herz hat ein Loch. Es gibt ja die beiden Herzkammern und dass in diesen Herzkammern eben ein Loch ist, das an einem ungünstigen Ort ist. Aber er hat auch gleichzeitig gesagt, dass man das operieren kann und dass das, ja, eben, dass es da Wege gibt. Das würde aber eine offene Herzoperation bedeuten. Und ja, ich habe mir das so vorgestellt, wie schmerzhaft es wahrscheinlich muss sein, wenn man den Brustkorb muss öffnen muss und es eben hat mir das Herz zerbrochen. Und auch die ganze Schwangerschaft, was sich gut hat angefühlt, hat plötzlich so angefangen zu wanken. Und ich habe gedacht, ja, warum muss das sein? Und habe dort auch ein bisschen Gott angeklagt. Es ist dann weitergegangen, dass wir nochmal zu dem Frauenarzt gegangen und er hat das wieder bestätigt. Und uns nachher hat dann gesagt, ja, wir können nicht im Lindenhofspital gebären. Wir müssen da in die Insel, weil dort ist das Herzzentrum. Und so sind wir nachher dort hergegangen. Und in der Insel haben sie aber nachher gesagt, ja, so ein VSD sehen sie nicht.
VSD?
Das ist eben das Löchli im Herz, heisst ja. VSD.
Okay.
Genau. Und sie haben gesagt, ja, das sehen sie gar nicht. Man sieht einfach, dass die eine Herzkammer grösser ist als die andere. Dort war auch noch bei diesem Ultraschall ein Herzspezialist dabei gewesen und der hat uns gesagt, es könnte sein, dass wenn Eliel auf die Welt kommt, dass sich die Herzkammern angleichen und dass wir jetzt abmachen, dass Eliel ein paar Tage wird auf die Neonatologie kommen zur Überwachung, aber dass es so gut kann sein, dass es nichts ist.
Okay, also so ein rechtes Auf und Ab, oder?
Genau. Also zuerst eben, wo die Diagnose kam, Welt zusammengebrochen und als sie es dann wieder ein bisschen abgeschwächt haben, war es für mich sehr, sehr schwierig, das zu glauben. Ein paar Leute haben auch gesagt, ja, sie haben gebetet und er ist jetzt geheilt. Und das war für mich auch eine riesige Spannung gewesen. So, ja, jetzt habe ich mir so fest Sorgen gemacht, jetzt ist es einfach vielleicht geheilt. Und es ist mir schwierig gefallen, Gott auch für das zu loben. Es hat wirklich eine mega Spannung in mir ausgelöst. Ja.
Wie ist Stefan mit dem umgegangen?
Am Stefan ist es einfacher gegangen, wie anzunehmen, dass es geheilt ist. Aber ja, wir haben dort mega im Dialog miteinander und herausfinden, wie geht es uns mit dem Ganzen. Und das hat für uns beide ein bisschen unterschiedlich ausgesehen. Aber schlussendlich sind wir nachher sehr positiv eingestellt, auch in die Geburt gegangen.
Und auch bezüglich Geburt hast du ja mega viele Vorstellungen über Bord schiessen, eben so von Hausgeburt, also in einem sehr überwachtes Umfeld, oder? Im Inselspital, wo du dann dürfen gebären. Wie hast du die Geburt erlebt? Wie ist die nachher gelaufen?
Also der Prozess, wirklich mich zu öffnen, für im Spital zu gebären, ist, ja, habe ich mich wieder mit meinen Ängsten konfrontieren. Warum habe ich denn Angst, in einem Spital zu gebären und weniger Angst in einem Geburtshaus oder in einer Hausgeburt? Mhm. Und es war wieder ein Prozess gewesen, aber schlussendlich habe ich wie auch gemerkt, dass Gott überall ist, ob das jetzt in einer Hausgeburt in deinen gewohnten vier Wänden ist oder ob das jetzt im Spital ist, da ist ja wie der Heilige Geist. Gott ist genau gleich an diesem Ort und das hat mir viel Sicherheit gegeben zu wissen, hey, es ist wie auch ein guter Ort. Es ist jetzt nicht der Ort, den ich mir ausgewählt habe, aber es ist auch ein guter Ort. Und meine Fruchtblase ist geplatzt am Morgen früh. Aber ich habe zuerst gedacht, ja, das ist eben noch nicht die Fruchtblase. Weil beim ersten Kind sagt man ja manchmal schon, dass man das dann überdreht. Und das war halt noch eigentlich 10 Tage vor dem Geburtstermin gewesen. Und wir sind an diesem Tag, was sicher nicht förderlich war, noch die Intensivstation anschauen im Kinderspital. Weil wir haben gewusst, dass der Elia dort wahrscheinlich dann mal her muss.
Mhm.
Einfach so ein bisschen zum Vorbereitet sein, dass wir dann nicht im totalen Schock sind.
Mhm.
Falls wir dort her müssen, sind wir das anschauen. Und anschliessend sind wir dann noch eben so einen Test gemacht, ob das wirklich die Fruchtblase war, die geplatzt ist. Und das hat in mir auch wieder ganz viel ausgelöst. Zu sehen, die kranken Kinder auf dieser Kinderintensivstation. Und nachher wieder zu hören, ja, eben, das ist wirklich die Fruchtblase gewesen und die Geburt startet. Und ihr müsst spätestens am Abend um 10 Uhr in der Insel sein, falls noch keine Wehen sind. Einfach zur Überwachung. Und ja.
Und weißt, was ist klar gewesen, so bezüglich Geburt? Ist klar gewesen, du musst im Spital gebären,
genau.
Also unter einer intensiven Überwachung, oder? Mhm. Es ist nicht klar, genau was, also wie das Herz wird ausgesehen,
genau.
Von Eliel nach der Geburt. Und was mit dem dann passiert, also ob er dann einfach bei dir bleibt.
Mhm.
Oder ob er gerade auf der Intensivstation muss. Oder ja, echt, in dieser Unsicherheit bist du reingegangen.
Genau. Also ich habe gewusst, er wird auf Neo gehen.
Mhm.
Es wird eine Trennung geben.
Okay.
Aber es war für mich auch gut gewesen, dass ich das gewusst habe, dass ich mich darauf vorbereiten
konnte. Mhm.
Und ich habe gewusst, ich kann natürlich gebären.
Also Neo, müssen wir vielleicht noch schnell sagen, Neo ist Neonatologie, ist echt die Abteilung, die aktiv die Frischgeborenen oder Frühgeborenen
ja.
Auch herkommen, wo wirklich 24 Stunden
Überwachung
ist.
Genau.
Ja, und dann bist du so, eben ist die Fruchtblase geplatzt, hast gewusst, wenn bis am Abend keine Wehen einsetzen, muss ich ins Spital.
Genau, und also, ja, ob ich die Wehen einsetze oder nicht, ich muss ich ins Spital. Und wir sind dort angekommen und eigentlich noch haben freudig, so wow, eben gleich lernen wir unser Kind kennen. Und dann sie einfach nicht gekommen.
Mhm.
Und schlussendlich haben wir dann eingeleitet. Und eben, ich habe gedacht, ja, wenn ich schon im Spital eine Geburt habe, kann ich auch gleich möglichst natürlich gebären, ohne medizinische Hilfe.
Mhm.
Das war sehr mein Ziel gewesen. Und es war für mich auch schwierig gewesen, wie anzunehmen, okay, die Wehe, das, was ich mir vorstelle, kommt natürlich, kommt einfach mal nicht. Wir einleiten. Und im Nachhinein kann ich sagen, es war eine gute Geburt gewesen, aber als wir dort waren, haben mich alle die medizinischen Eingriffe ja, schon gestört.
Mhm.
Es hat eine Hebamme zu mir gesagt, dass Kinder überkommen auch Schicksal ist. Und das hat mir aber mega gut da, das zu hören, im Wissen, dass bei dieser Geburt eben nicht alles so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe.
Mhm.
Und dass dort wie einfach auch ein bisschen Schicksal dabei ist. Das war für mich so ermutigend gewesen, zum Hören. Und Reliel hat nie eben von den Herztönen her Schwierigkeiten gemacht und hat dann wirklich mit einer PDA und Wehenpropf und am Schluss auch noch mit so einer Kiwi-Glocke hat dann auf die Welt kommen.
Mhm. Und wie ist es ihm gegangen? Was hat er für einen tatsächlichen Herzfehler gehabt?
Er hat kurz zu mir kommen und ist nachher, hat seinen Namen weggenommen und er hat jetzt Diagnose schon komplex, dass sie verschiedene Herzfehler, also eine Kombination von verschiedenen Herzfehlern mit vor allem einem hypoplastischen linken Ventrikel, das heisst, die linke Herzkammer ist kleiner.
Mhm.
Leider ist nachher das linke, die linke Herzseite überhaupt nicht gewachsen. Und auch die Mitralklappe hat nicht so gut funktioniert, dass man sich dann hat entschieden hat, dass Reliel ein Einkammerherz überkommt.
Also ein grosser Eingriff, oder?
Genau.
Und das hat sich so über, also gestreckt über so die ersten Tage, ersten Wochen, wo man so, wo dir sehr im Ungewissen seid, oder? Was genau ist die Situation, wie entwickelt sich das Herz, was heisst das für die Zukunft von unserem Sohn? Das ist da über eine längere Zeit in einer riesigen Spannung gewesen, oder?
Genau. Was ich aber dazu muss sagen, wir haben es nicht mega krass wahrgenommen. Erst so im Nachhinein oder auch wenn wir jetzt zurückgeschaut haben, also im ersten Geburtstag, was das eigentlich für eine krasse Zeit war, haben wir wie gemerkt, boah, ja, dass das sehr herausfordernd war. Oder wir sagen immer, es war eine intensive Zeit. Und gleichzeitig haben wir uns extrem getragt gefühlt von Freunden und Familie. Leute, die uns haben zu essen gebracht, Leute, die für uns haben gebetet. Und wir haben einfach gewusst, der Reliel ist in Gottes Hand. Es hat auch ein paar Tage, oder ja, es hat eine Operation gegeben, im August, wo sie uns gesagt haben, das ist eine risikoreiche Operation, wo wir uns so manchmal vorgestellt haben, ja, was ist, wenn der Reliel sterben bei dieser Operation?
Und das war in 3 Monaten alt gewesen, oder so?
Genau. Das war mega intensiv.
Mhm.
Und auch herausfordernd, mit dem umzugehen, mit unseren Mitmenschen umzugehen, mit dem Ganzen, mit dem Glauben auch umzugehen. Mhm. Mit, ja, irgendwie glauben wir, ja, dass Jesus heilen kann. Was ist, wenn er es nicht macht?
Mhm.
Was ist, wenn der Reliel stirbt? Was macht es mit meinem Glauben?
Mhm.
Wir haben dort wirklich sehr viele Fragen gehabt.
Mhm.
Oder, ja, es war intensiv gewesen.
Und wie geht es dir heute? Also, du hast gesagt, er ist jetzt jährig geworden, er hat sich eine Rekapitulation gemacht von dem letzten mega intensiven Jahr. Wie hat dich das verändert? Wo stehst du heute?
Für Stefan und für mich ist mega immer klar, dass wir möchten, dass Reliel ein möglichst normales Leben darf haben. Dass wir nicht vom Schlechten ausgehen oder wie davon ausgehen, dass er jetzt krank wird und ja, vielleicht stirbt oder es längere Zeit im Spital muss sein. Wir sehen die Zeit, also nicht seine Herzfehler, aber auch die Umstände, die es mit sich gebracht hat, da können wir auch, haben wir auch sehr viel dürfen lernen. Wir haben wie dürfen merken, dass wir Christen, wir sind nicht ausgenommen von Leid.
Mhm.
Und ich persönlich habe mega dürfen merken, dass es möglich ist, auch schwierige Zeiten durchzustehen. Eine Frage, die uns sehr auch immer hat begleitet hat, ist, hey, was tut dir gut? Was musst du jetzt machen, damit du die nächsten 24 Stunden bei deinem kranken Kind kannst sein kannst?
Und was hast du herausgefunden? Was tut dir gut?
Also sicher das Spital ein bisschen verlassen, vielleicht gehen schwimmen. Gerade im Sommer sind wir oft einfach so 20 Minuten im Marzili schwimmen. Oder jetzt auch wieder in der Schwimmhalle ein bisschen Sport machen, bewegen, ein bisschen auf etwas anderes fokussieren. Ich gehe immer auch sehr gerne einen Kaffee trinken, ist irgendetwas Feines, so etwas, was mir sehr gut tut.
Mhm.
Oder ein Gespräch mit jemandem, was mir gut tut.
Und wie geht es dem Eliel heute?
Es geht ihm mega gut. Man merkt eigentlich von seiner Entwicklung merkt man nichts. Wenn ich mit Freundinnen abmache und sie das Ganze nicht haben mitbekommen, dann sehen sie Amelie nichts an. Von dem her geht es ihm wirklich mega gut. Er ist sehr fröhlich.
Mhm.
Ja.
Mhm. Mega schön.
Und auch seine Perspektive auf das Leben ist, er hat eine hohe Lebenserwartung. Er wird ein ganz normales Leben führen können, halt mit Kontrollen, mit vielleicht vom Sport her wird er vielleicht nicht die gleichen Sachen leisten wie dann seine Mitschüler. Aber ich habe wie für mich auch selber gemerkt, Bekannte hat zu mir gesagt, dass wir ja dort zusammen im Elki turnen. Und dann habe ich so innerlich kurz gestoppt und mir überlegt, soll ich jetzt sagen, ja, wahrscheinlich sind wir dann nicht im Elki turnen. Dann habe ich für mich gemerkt, hey, nein, ich will nicht aufgrund von Eliel seinem Herz ihm die Chance nehmen, dass er ins Elki turnen gehen kann. Wir werden das auf jeden Fall probieren.
Du hast mir gesagt, es hat mich mega beeindruckt, dass eigentlich du dir das alles gemerkt hast, wie viel Kraft das du eigentlich hast und was du eigentlich alles kannst durchstehen, oder? Also dass eigentlich manchmal die Angst vor etwas, wo Schlimmes passieren könnte, fast schwieriger ist, als wirklich etwas durchzustehen.
Also wenn ich im Spital bin, dann bin ich einfach ganz präsent mit dem Eliel und das ist jetzt das Einzige, wo gerade zählt, dann muss ich nicht noch irgendwelche Sachen organisieren oder mich um jemand anderes kümmern, dann will ich einfach für ihn da sein. Und so in dem Dasein merke ich mega viel Frieden und natürlich auch dadurch, dass wie Fachpersonal da ist, wo uns unterstützt in dem Ganzen. Aber was für mich herausfordernd ist, ist so der Winter und die vielen kranken Leute, die da sein, wenn ich irgendwie letzten Winter bei Bus gefahren und ich habe Leute gehört husten, dann war bei mir so, Scheibe, ich bin hier mit dem Eliel, er sollte nicht krank werden.
Weil einfach jeder Infekt ist bei ihm ein Risikofaktor.
Genau. Ja, vor solchen Sachen merke ich, habe ich fast wie mehr Angst.
Als nachher wirklich, ob du Kraft hast, etwas zu handeln, wenn du etwas ist. So.
Wenn es dann auch so weit ist und wir wieder müssen ins Spital gehen, dann ist das nicht cool. Das guckt mich an. Ich habe keine Lust, ins Spital zu gehen. Und ich habe mir das so anders vorgestellt. Und ich dachte, ich werde eine Mami sein, die so wie er die Einstellung hat, jeder Infekt macht mein Kind Immunsystem stärker. Und ich jetzt eine ganz andere Einstellung dazu habe, wo ich mir denke, wenn jemand krank ist, dann mache ich lieber nicht mit dieser Person ab, weil ich möchte nicht, dass der Eliel einen Infekt bekommt.
Was wünschst du dir für deine kommenden Wochen, Monate, Jahre, für dich, für deine Familie?
Ich wünsche mir, dass natürlich, dass der Eliel gesund bleibt. Dass er auch aufwachsen darf wie ein normales Kind. Dass wir als Familie weiterhin dürfen eine Leichtigkeit haben und können möglichst einfach ein normales Leben führen. Genau. Das wünsche ich mir.
Hey, ich finde es mega schön, das auch miterlebt zu haben neben euch und euch gesehen zu haben. Ich finde es wirklich mega beeindruckend, wie ihr das gemacht habt und wie ihr das macht, eben so mit der Leichtigkeit und so mit dem Fokus auf das Gute, so auf die gute Erwartung. Wir wünschen euch weiterhin und dir alles Gute auf dem Weg.
Merci.
Merci vielmals, hast du von deiner Geschichte erzählt.
Noemi Walz hier im Vis-à-vis über ihren Weg durch Unsicherheit und zerplatzte Träume. Ich finde es so inspirierend, wie viel Kraft aus der Sicht auf das Mögliche im Unmöglichen entsteht. Die Gespräche über Lebensgeschichten werden durch Spenden ermöglicht und auch du kannst Spenden und ERF-Medien dabei unterstützen, noch ganz viele weitere Geschichten zu erzählen. Alle Infos zum Spenden findest du im Link in den Shownotes. Schon jetzt, merci vielmals. Das nächste Vis-à-vis hörst du auch am nächsten Donnerstag, dann mit meiner Kollegin der Ruth Stutz. Bis dann wünsche ich dir ganz eine gute Zeit. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Adieu miteinander.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.